Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ebenso willkommen.
Thema heute, das Saarstatut.
Ja, genau.
Hat wahrscheinlich irgendwie was damit zu tun, dass das Saarland eigentlich dem Franzmann gehört, aber der Deutsche es sich wiedergeholt hat oder irgendwie sowas, oder?
Ja, also so würde ich das jetzt nicht sagen, aber im Prinzip geht es darum, dass das Saarland, so ähnlich wie Elsass-Lothringen im Übrigen, immer schon mal sozusagen hin und her gereicht wurde, wenn man das mal so etwas flapsig sagen kann. Und wir haben das gemerkt bei der Corona-Krise, dass die Verbindungen zwischen dem Saarland und Frankreich, genauso wie auch in der Richtung Schweiz und deutschen Grenzregionen, doch sehr eng sind. Und als dann die Corona-Maßnahmen gegriffen haben, wurden auf einmal sozusagen Zäune hochgezogen. Ja. Und dann wurden Familien getrennt und Liebespaare getrennt und Wirtschaftswege abgeschnitten und ähnliche Dinge. Und da konnte man eben sehen, dass sich diese deutsch-französischen oder deutsch-schweizerischen Grenzregionen sehr eng miteinander verwoben haben. Übrigens, wenn man oben Richtung Aachen geht, dann kann man das eigentlich noch besser sehen. Also wenn ich da oben schon mal bin,
man verliert total den Überblick.
Genau, du weißt gar nicht, in welchem Land du bist. Ja?
Super.
Ja. Man merkt es nur an der Qualität der Pommes, aber ansonsten.
Ja, und da und an den an Namen der Ausfahrt, weil manchmal heißt die Ausfahrt, manchmal heißt es.
Ja. Ja, genau. Also das ist schon, finde ich jedenfalls, sehr europäisch miteinander verbandelt. Und dass diese Grenzregionen sehr viel miteinander zu tun haben, das überrascht ja auch nicht, weil keine Grenze auf dieser Welt ist so dicht, dass man sie auf, ich sag mal, Generationen hin wirklich abschließen könnte.
Was übrigens, weiß nicht, ob du da schon mal warst, was ganz interessant ist. Du hast ja den gleichen Effekt, hast du ja auch im Osten, also Grenzen zu Tschechien, zu Polen.
Genau.
Was mir da aber auffällt, ist, dass du merkst, dass du in einem anderen Land bist, weil die Substanz des Wohlstands sich noch nicht so angeglichen hat. Das ist ein ganz interessanter Effekt. Also du fährst halt im Dreiländereck rum und hast irgendwie alle Häuser sehen gleich teuer aus, sag ich mal. Alle Straßen sehen gleich teuer aus, alle Geschäfte sehen irgendwie gleich teuer aus. Und wenn das aber Tschechien-Deutschland, Polen-Deutschland ist, wenn du da so rüberfährst, denkst du, huch, was ist anders?
Ja,
das ist echt ganz witzig. Also obwohl es 30 Jahre her ist. Also.
Naja, Holger, das ist relativ einfach zu erklären, wenn ich das mal so sagen darf. Im Westen und in allen westeuropäischen Ländern gibt es seit jeher Privatbesitz und auch Vererbung. Und die Generationen, die eben jetzt von Kriegen verschont blieben bisher, die erben Unmengen. Das sind Billionen, die da vererbt werden von einer zur anderen Generation.
Ja.
Während im Osten, in den Staaten, in denen es sozialistische Gesellschaft und Wirtschaftssysteme gegeben hat, Privatbesitz nur in ganz geringem Umfang möglich war. Das heißt, da wurde nichts vererbt.
Ja.
Und deswegen ist der Wohlstand ein völlig anderer und ein sehr viel geringerer. Bis dieser Punkt sich angeglichen hat, wird es eben auch zwei Generationen brauchen oder vielleicht sogar drei. Und auch dann wird es immer noch anders sein, weil es hier natürlich Besitz seit Jahrhunderten schon gibt in bestimmten Familien. Und das ist alles da nicht so. Aber um nochmal auf das Saarland zu kommen, wo es ja eigentlich drum geht. Wir machen mal den ersten Schnitt, Zweiter Weltkrieg, Ende 45. Und es gab ja hier relativ viele alliierte Konferenzen. Und auf einer dieser Konferenzen wurde eben beschlossen, dass Frankreich das Saarland bekommt. Wobei der Status des Saarlands, also zu welchem Land es gehört, zunächst einmal offen geblieben ist. Wichtig aber war, dass eben Frankreich über die Kohlereviere im Saarland Reparationsleistungen bekommen hat und dadurch seine eigene Wirtschaft eben hat ankurbeln können.
Also es ging nicht um das Territorium, sondern nur um die Bodenschätze.
Naja, Frankreich hätte es schon gerne auch annektiert, das ist ja klar. So auch als kleines Revanche-Foul zu Elsass-Lothringen, was also 1871 sich Bismarck unter den Nagel gerissen hat, aus gleichen Gründen. Ja, da gibt's auch Kohle und das brauchte man damals und insofern war das mehr oder weniger so eine Art Ausgleichstor oder Revanche-Tor, wie du willst. Das wurde aber von den anderen Alliierten nicht akzeptiert, sondern die haben gesagt, nein, Deutschland auch noch um dieses Gebiet zu verringern, Westdeutschland, das würde die Sache noch mehr erschweren. Deswegen machen wir erstmal einen 10-Jahres-Status und sagen, in 10 Jahren gucken wir mal, wie das bis dahin gelaufen ist und dann kommt es zu einer Abstimmung und dann gucken wir mal. So, und dann gab es eben immer sozusagen die Auseinandersetzung. Die Bevölkerung im Saarland war eigentlich immer dafür, zu Deutschland zu gehören.
Aha.
Und es war auch mehrheitlich deutsch sprechend. Aber es gab natürlich sehr, sehr viele französische, ich sag mal, Verbindungen. Wenn du dir das Wappen des Saarlandes anguckst, also das Landeswappen, dann siehst du dort 4 Elemente drauf. Und zwar für das Kurfürstentum Trier, für das Herzogtum Lothringen, für das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken und für die Grafschaft Saarbrücken. Und Diese Verherrschaften, die waren schon in der Zeit vor 1789, also vor der Französischen Revolution, ausschlaggebend und bedeutend. Und da kannst du eben daran sehen, dass Frankreich im Saarland immer schon eine große Bedeutung hatte und eben auch sehr viel Einfluss hatte. Aber umgekehrt kann man das eben auch sehen, dass du im Departement Moselle, das ist in Lothringen, genau an der Grenze zum Saarland, eben auch sehr viele, ich sag mal, deutschsprachige Elemente findest oder Deutsch-Kulturelemente findest. Aber gleichzeitig muss man eben wissen, seit dem Mittelalter war das Saarland mehrheitlich deutschsprachig, aber es stand eben immer wieder unter französischem Einfluss. So. Es hat natürlich auch mal wieder böses Blut gegeben, das ist ja klar.
Also ja, ist ja ein Erbfeind, waren ne?
Also, lange Zeit, ja, ja. Genau, lange Zeit damit beschäftigt, sozusagen gegenseitig zu behaken. Und das war besonders deutlich geworden nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870, der deutschen Reichsgründung 1871 mit der Annexion von Elsass-Lothringen. Da hat Bismarck auch überhaupt kein Federlesen drum gemacht. Der hat gesagt, das wird annektiert, fertig. Der wurde nicht mal darüber diskutiert. So, und in gleicher Weise dachten sich die Franzosen das nach dem Ersten Weltkrieg. Ja. Denn nach dem Ersten Weltkrieg im Versailler Vertrag wurde das Saarland Frankreich zugeschlagen. Und damit hatte das Land eben nicht nur einen Landgewinn und einen bedeutenden, ja, eine Vergrößerung der Landfläche und eben auch den Kohlebergbau. Und das war im Ersten Weltkrieg, wie dann später auch im Zweiten Weltkrieg, als Entschädigung für Kriegsschäden vom Deutschen Reich gedacht. Aber auch damals schon, also nach dem Ersten Weltkrieg, stand das Saarland unter der Verwaltung des Völkerbundes. Das war die Vorgängerorganisation der UN von heute. Aber Frankreich erhielt damals wie heute die Kohlereviere und die Eisenbahn, also die beiden Elemente, die man brauchte, um sozusagen die französische Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen nach dem Ersten Weltkrieg. Dafür war dann das Saarland 15 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, also bis Mitte der 30er Jahre unter französischer Kontrolle. Es war der französische Franc eingeführt mit dem schönen Ergebnis für die Saarländerinnen und Saarländer, dass die Inflation und die schreckliche Wirtschaftskrise am Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre, die ja Deutschland, ich sag mal, ruiniert hat, in Frankreich nicht ganz so schlimm war. Das heißt, die Folgen für diese Inflation waren im Saarland deutlich geringer als im Rest des Reichsgebietes, wo ja nun wirklich eine hohe Arbeitslosigkeit und eine
Klar, weil hohe die Franzosen haben nicht so viel Geld gedruckt wie die Deutschen.
Genau. Ja. Nee, die Franzosen hatten auch nicht so viel Schulden, beziehungsweise sie waren nicht so abhängig von amerikanischen Geldern, die ja zurückgezogen wurden nach dem schwarzen Börsentag Ende 1929
in den Vereinigten Staaten. Hast du auch gerade überlegen müssen, ob es ein Freitag oder ein Montag war?
Es war ein Donnerstag.
Shit. Ja. Das ist peinlich.
Ja, nee, ich glaube jedenfalls. Aber das kam gerade so aus mir heraus. Also insofern, ja.
Ich guck mal nach. Schwarzer Montag. Ja, Schwarzer Montag, okay. 1987, der erste Börsenkrach nach dem Zweiten Weltkrieg. Nee. Schwarzer Donnerstag. Wir recherchieren live. Schwarzer Donnerstag, 24. Oktober 1929. Genau, ja, das ist das Ding. Ja, okay.
Also Donnerstag war richtig. Also, und nochmal, damit ist ja auch dann so ein historisches Datum markiert. Also die Annexion des Saarlandes an Frankreich hat nur sozusagen auf wirtschaftlicher Ebene stattgefunden. Ansonsten unter Verwaltung des Völkerbundes. Das hat auch irgendwie funktioniert. Aber nicht so richtig reibungslos, weil, und das war der einzige Knackpunkt, es gab kein vom Volk gewähltes Parlament, das irgendwie, ich sag mal, Befugnisse hatte. So, und das Ganze war auf 15 Jahre angelegt, also nach 1920 oder 15 Jahre, also 34, 35, so. Und dann muss man sich mal vorstellen, wie die Saarländerinnen und Saarländer mit dieser Situation umgehen. Die haben keine richtige politische Vollmacht, sie haben kein Parlament, sie können nicht richtig mitspielen, werden aber irgendwie ausgebeutet, müssen für die Franzosen arbeiten, sprechen mehrheitlich Deutsch. Und viele von denen haben darauf spekuliert, dass wenn die 15 Jahre vorbei sind, dass sie dann die Gelegenheit bekommen, sich anders zu entscheiden.
Ja. So. Unter wessen Jurisdiktion haben die gestanden? Also welche Gesetze haben fürs Saarland gegolten? Französisch?
Frankreich,
tatsächlich. Okay.
Ja. Okay. Aber die Franzosen durften eben nicht alles sozusagen umstellen, weil das ja unter dem Mandat des Völkerbundes war. Das heißt, du hast so eine Zwitter-Situation, die sehr ungünstig ist. Das würde man heute vielleicht machen, wenn man irgendwo so eine Blauhelm-Pufferzone einrichten würde. Sage ich jetzt mal im Donetsk oder so, dass man einfach sagt, da gehen jetzt Blauhelme rein. Das steht unter ukrainischer Verwaltung, aber die Russen können die Kohle abbauen. Irgendwie sowas.
Ja.
Das wäre so eine ähnliche Situation. So, und im Saarland war es eben so, dass die unter französischer Verwaltung unter der Obhut des Völkerbundes standen. Das Ganze war auf 15 Jahre angelegt. Und 1933, wissen wir ja, kamen die Nazis an die Macht. Und die haben im Grunde genommen vom ersten Tage an unentwegt eine Propaganda gemacht, die so war, Deutsch ist die Saar immer da. Also es ist so ein bisschen holprig gereimt, aber ja. So war das. Und die Rückkehr der Saar, das war auch so ein Schlagwort, das galt so als Tilgung der Schmach von Versailles. Also das war so ein Knackpunkt für die deutsche Seele, dass man ihnen die Saar weggenommen hat, selbst wenn man noch nie da war. Und Hitler und seine Spießgesellen haben das also wirklich weitlichst ausgenutzt und haben die Saar dann 1935 heimgeholt ins Reich. Ja,
mhm.
Es gab damals diese, ich sag mal, Annexionsbewegung, die hieß Heim ins Reich, ja, und bedeutete überall dort, wo deutsche Gebiete vor dem Ersten Weltkrieg waren und vielleicht noch so weiter davor, sollten wieder ins Reich zurückkommen, also Deutsche zu Deutschen.
Mhm.
Und das wurde auf unterschiedlichsten Wegen gemacht. In Österreich wurde dann richtig ein militärisch-politischer Anschluss gemacht. Und bei der Saar war das eine Volksabstimmung im Jahr 1935. Und die erbrachte 90,5% Zustimmung zur Rückkehr zum Deutschen Reich.
Oh.
Und damit war das Saarland wieder wurde das einfach wieder rückeingegliedert und war dann von einem auf den anderen Tag wieder Teil des Deutschen Reiches. Es galten dann die deutschen Gesetze und nicht mehr die französischen, und der Fonds wurde rausgeschmissen und gegen die Reichsmark ausgetauscht. Und das blieb eben so bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, weil eben dort im Grunde genommen das Ganze wieder von vorne losging, erstaunlicherweise. Es gibt aber auch, und das muss man auch mal bei dieser Gelegenheit erwähnen, auch auf französischer Seite eine Réunionspolitik, also eine Wiedervereinigungspolitik. Und das war so im 17. Jahrhundert von den französischen Königen eine favorisierte Politik, die sagte, wir müssen alle Gebiete vereinigen, die nach Auffassung des französischen Königs natürlich mit einem französischen Territorium in einer rechtlichen Verbindung standen. Ich habe das jetzt vorgelesen, sonst kann ich das nicht so formulieren.
Das sind die Überseegebiete, ne?
Ja, das heißt zum Beispiel alte lehnsrechtliche Verträge.
Ah.
Und da ist ja, wenn man dann noch einen Schritt zurückgeht, und die Historiker machen das ja recht gerne, dann wissen wir, dass das Mittelalter lehnsrechtlich organisiert war über viele Jahrhunderte und das sozusagen eine Abhängigkeit war. König hat alles und vergibt Teile von alles an Untervasallen, und die wiederum geben das weiter nach unten und weiter nach unten und weiter nach unten. Am Schluss sind irgendwelche Bauern, die müssen den ganzen Tag ackern, müssen alles mehr oder weniger abgeben, und nach oben gehen dann Fronleistungen, also Geld, Dienstleistungen, Kriegerstellen für Kämpfe und Ausrüstung für die Krieger und Munition und sowas und eben Geld, um irgendwas zu finanzieren. Und der König gibt dann Land und manchmal auch Jobs, also dann wird der Hofmeister eben keine Ahnung.
Aha.
Und das ist halt gesellschaftlich sehr angesehen, und dann war der Fürst von sowieso auf einmal der oberste Hofkapellmeister, und das hatte ein hohes Ansehen, und dafür stellte er dann Krieger für den König zur Verfügung, falls der in irgendeinen Krieg zog. Und dieses System basierte auf Leben und Tod, das heißt, die beiden Lehnsnehmer, das war der Fürst, der Untervasall und der König, gaben sich sozusagen persönlich die Hand und sagten, dieser Vertrag gilt jetzt, aber nur solange wir beide leben. Also wenn einer stirbt, dann muss der andere sich entweder beim neuen König erneut vorstellig machen und sagen, ich möchte das Lehen verlängern.
Mhm.
Und wenn der Lehnsnehmer, also der Untervasall, stirbt, dann muss sein Erbe, also Sohn meistens, dann zum König laufen und sagen, hör mal, mein König, ich würde gerne in die Fußstapfen meines Papas treten und diese Lehnsgeschichte verlängern. Da haben die meistens Ja gesagt. Und das war ein sehr enges System, beruhte auf kompletter Ausbeutung, und Karl Marx hat das als die Vorstufe des Kapitalismus bezeichnet, womit er uneingeschränkt Recht hatte. So, also der König der Franzosen bei der Réunionspolitik hat also gesagt, alles das, was irgendwann mal in einer Verbindung aus diesem Lehnsrecht hervorgerufen mit Frankreich stand, das gehört heute zu Frankreich, und damit beanspruchte er das Saarland, den Elsass, Luxemburg, Teile der Pfalz, und das hat natürlich...
Und Österreich-Ungarn.
Das hat natürlich wirklich Unmenge böses Blut gegeben. Also das Ende des 17. Jahrhunderts, Beginn des 18. waren wirklich in der Pfalz und da so im Süden und Württemberg und so eine Abschlachterei von Leuten, weil da wurden einfach Leute wie soll ich sagen, also zwangsweise in die französische Armee geholt. Das waren irgendwelche Bauern aus der Pfalz, die dann da weggeschleppt wurden, die Familien und so weiter. Das war also alles eine wirklich üble Auseinandersetzung. Und die fand eben immer in diesem deutsch-französischen Grenzgebiet statt. Und die, ich sag mal, der Hass oder der Zorn, der war schon wirklich groß, weil das Saarland, das kommt ja gar nicht zur Ruhe. Also wenn du mal überlegst, dass selbst Napoleon, ja, der hat ja 1797 bei Campo Formio einen Vertrag zwischen dem österreichischen Kaiser Franz II. Und eben Napoleon geschlossen. Beziehungsweise Franz II. War damals noch Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Und da wird einfach das Saarland dann zu Frankreich übergeordnet und weggegeben. Das wird dann das Saardepartement. Und beim Wiener Kongress musste Frankreich die saarländischen Gebiete wieder abgeben. Dafür übernahmen dann Preußen und Bayern größere Teile des Saarlands. Also eine völlig
eigentlich erstaunlich, dass es keine saarländische Unabhängigkeitsbewegung gibt. Dass sie einfach sagen, so, wir haben die Faxen dicke von euch, wir machen jetzt unser eigenes Land.
Da muss ich jetzt gestehen, auf diese Frage bin ich nicht gekommen. Ich könnte sie jetzt nicht beantworten. Ja. Aber du hast recht, das ist
aber also,
hat's bestimmt gegeben.
Ja, aber wahrscheinlich war sie nicht groß genug. Und wenn sie groß genug gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich was davon gehört. Also die, weiß ich nicht, die Saarbrücker Freischärler oder wie die sich dann nennen. Also, aber
das stimmt, das ist eine interessante Frage. Aber du siehst, die haben eine wirre Geschichte hinter sich oder eine wilde Geschichte. Und das ist eben immer zwischen Deutschland und Frankreich. So, und jetzt ist der Zweite Weltkrieg zu Ende. Also wir haben uns ja auch unendlich mit den Franzosen in Kriegen befunden.
Ja.
Es ist wirklich, also, und ich verstehe immer noch nicht, wie überhaupt nur ein einziger Mensch auf dieser Welt auf die Idee kommen kann, dass du mit Kriegen irgendetwas erreichst. Und trotzdem fangen überall jetzt gerade wieder Kriege an. Und ja, okay.
Naja, also es gibt so, also ich meine, man muss sich nur mal so die wirklich sehr, sehr großen Vermögen in der Bundesrepublik Deutschland angucken. Also die haben mit Krieg sehr viel erreicht. Also die sind nicht nur gut durchgekommen, sondern auch reich geworden damit. Das vergisst man ja immer ganz gerne. Ne?
Das ist, ja, das vergessen wir ganz gerne, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite, die Deutschen insgesamt haben nichts davon gehabt. Nö. Aus diesem riesigen deutschen Reich ist eine ziemlich pimmelige Bundesrepublik geworden. Also insofern.
Das ist richtig, aber das funktioniert ja. Ich meine, das ist ja dieses alte Gleichnis mit den Keksen. Ne? Da liegen 10 Kekse, der Reiche nimmt sich 9 Kekse und sagt dem Armen, dass der Einwanderer ihm den letzten Keks wegnehmen soll und ihn deshalb bekämpfen muss. Ja. Dass es nichts bringt, ist halt auf so einer historischen, völkerrechtlichen Ebene ist das richtig, aber es gibt halt zu viele Leute, die doch davon profitieren.
Okay, lassen wir die jetzt mal außen vor, sonst rege ich mich wieder auf, das möchte ich nicht. Also, in meinem Alter schätze ich. Nein. Also, wir kommen zum Ende des Zweiten Weltkriegs und da wird das Saarland halt für wieder, genauso wie nach dem Ersten Weltkrieg, dem Frankreich zugeschlagen, um eben Reparationsleistungen zu erbringen. Und genauso wie nach dem Ersten Weltkrieg wird es dann 10 Jahre später eine Abstimmung geben und das bedeutet, dass die Saarländer sich für Deutschland entscheiden. Dann gibt es das Saarstatut und da stehen dann viele Dinge drin, jedenfalls, dass das Saarland eben zur Bundesrepublik gehört. Aber gleichzeitig, und das ist jetzt eben anders als nach dem Ersten Weltkrieg, gibt es parallel dazu, das Saarstatut ist 1954, und schon 2-3 Jahre vorher hat die Montanunion begonnen, also die Vergesellschaftung sozusagen von Kohle und Stahl, sowohl in Deutschland als eben auch in Frankreich, und dazu gehörte auch das Saarland. Und damit war im Grunde genommen der Streitpunkt so ein bisschen weg.
Ja.
Also die Montanunion und später dann die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die EWG, die mit den römischen Verträgen im März 1957 gegründet wurde, bedeutete ja, dass die Länder Europas oder die daran teilgenommen haben, die 7 Gründungsmitglieder eben ihre Kohle- und Stahlproduktion vergemeinschaften und eben keiner sozusagen für sich alleine, ich sag mal, nur das Ruhrgebiet hat und damit eine gewaltige Stahlproduktion aufbauen kann, um eben
Kanonen zu
den anderen zu überfallen, ganz genau. Und insofern ist das Saarstatut eingebettet in die europäische Integration. Und dieses Prinzip, dass man etwas parallel macht, also dass man nicht nur einen Konflikt löst, sondern auch vielleicht 2-3 weitere, haben wir übrigens auch 1989-90 gesehen, bei der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Die wäre nicht möglich gewesen und wäre vermutlich mit sehr viel Hindernissen und viel mehr Hindernissen verbunden gewesen, als sie es dann tatsächlich war, hätte nicht die Bundesrepublik, und da kann man ruhig sagen, auch Helmut Kohl, gesagt, diese Einheit wird nur stattfinden, wenn sie Teil der europäischen Integration ist. Also wenn die Deutschen sich vereinigen und in der Mitte des Kontinents einen gewaltigen Klumpatsch auf einmal bilden, aber Europa im Status vor 1985 verharren würde, dann wäre das schwierig. Wenn wir aber sagen, wir bauen Europa sozusagen drumherum weiter zusammen, dann ist Deutschland ein Teil dieses vereinten Europas und dann ist es egal, ob es ein großer oder kleiner Teil ist, weil die Grenzen sind auf, die Währungen sind gleich, die Wirtschaftsziele sind gleich und wir haben einen gemeinsamen Binnenmarkt, der uns wirtschaftliche Prosperität erlaubt und so weiter. Und damit ist das sehr viel einfacher gewesen. Und das war eben im Saarland dann auch der Fall, dass du einfach sagst, das ist nicht eine einzige Entscheidung, sondern es sind eben zwei oder drei. Und das war ja der Beginn einer wirklich, ja, ich glaube, man kann sagen, noch nie dagewesenen Erfolgsgeschichte, dass nach diesem verheerenden Zweiten Weltkrieg eben die hauptsächlichen Gegner auf einmal Teil einer gemeinsamen großen Organisation waren, die sehr, sehr erfolgreich gewesen ist, bis zum heutigen Tag im Übrigen, allen Unkenrufen zum Trotz.
Und trotzdem sprießen in allen Ländern Parteien, die genau das rückabwickeln wollen.
Ja,
finde ich beeindruckend.
Nee, das finde ich nicht beeindruckend, das finde ich maximal scheiße und ja. Ich kann das auch gar nicht verstehen. Das ist ein Ausdruck höchster Dummheit,
ja.
zu glauben, dass wenn wir aus der EU austreten, wie ja offenbar die AfD gerne möchte, und wir den Euro verlassen.
Wie sie es verkauft.
Ja, ob sie es wollen, ist, sag mal, egal.
Ich stelle mal, dass das nur ist, um
liebäugelt dann,
um Deppen einzusammeln,
glaube ich. Ja, sie liebäugeln damit, genau. Und sie wollen den Euro verlassen, weil das irgendwie alles nicht funktioniert und sie wollen keine gemeinsamen Schulden machen, bla bla bla. So. Ja, das kann man alles denken, aber man muss eben auch die Konsequenz dieses Denkens wirklich im Kopf behalten. Dann stehen wir alleine da gegen andere und die stehen auch alleine da und das geht nicht gut. Das ist
ja erwiesen. Die bilden sich ja ein, dass man dann wieder sowas wie so eine reine europäische Wirtschaftsgemeinschaft machen könnte und alles andere würde dann so laufen wie 1965 oder meinetwegen 1955. Aber brauchen wir nicht. Ich habe derweil nochmal geguckt. Also, der schwarze Donnerstag war es in den USA und bei uns in Europa war es dann der schwarze Freitag, weil Zeitverschiebung, ne?
Es dauerte einen Tag, genau.
Genau, und der Witz ist, das waren nicht die beiden schlechtesten Tage an der Börse. Die schlimmsten Tage waren in der Woche drauf, der Dienstag und der Mittwoch.
Ja.
Da ist es dann richtig losgegangen. Also wir haben also einen schwarzen Donnerstag, Freitag, Dienstag und Mittwoch in dieser Reihenfolge.
Ja, also der Auslöser, bleiben wir einfach dabei, war in New York.
Ja.
Und das hat dann ein Epibeben gegeben auf der ganzen Welt. Und in Deutschland war es eben deshalb so furchtbar katastrophal, weil sehr vieles bei uns eben abhing von Investitionen aus den Vereinigten Staaten und die Reparationsleistungen und das, was damit sozusagen als Gegenleistung verbunden war, das war eben davon abhängig. Und die Investitionen der Amerikaner wurden, so sie schon getan waren oder beabsichtigt wurden, von einem auf den anderen Tag zurückgeholt, weil sie eben in den USA gebraucht wurden. Und das hat diese Wirtschaft in Deutschland dann zum Erliegen gebracht.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 21. Oktober 2024 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.